Gianni Infantino wird nicht kampflos aufgeben. Das hat Ex-FIFA-Berater Marc Piet Mitte dieser Woche hier im Podcast bei NTV Sport gesagt. Und er hat recht. Das steht bereits jetzt fest. Der Kampf um die Vorherrschaft im Weltfußball ergeht weiter mit Gianni Infantino, der seine Unterstützer sammelt von Bhutan über ganz Afrika bis Argentinien. Die UEFA aber bleibt bislang ebenso standhaft. Und zwar, was die Androhung anbetrifft, FIFA-Wettbewerbe in Zukunft zu boykottieren. Der Lagebericht zum FIFA Infantino Beben jetzt hier bei NTV Sport. Das FIFA-Beben, der Machtkampf FIFA gegen UEFA, es ist das Thema Nummer 1 im Weltfußball. Alles dreht sich um Gianni Infantino, obwohl heute die zweite Fußball-Bundesliga startet mit Bochum gegen Hertha. Es vergeht derzeit kein Tag ohne eine neue Wasserstandsmeldung vom Fußball-Weltverband. Wir wollen jetzt die aktuelle Lage erklären, diskutieren und vielleicht auch eine Prognose wagen, wie es da weitergehen könnte. Wir sind der Podcast NTV Sport. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet sind zwei wunderbare Kollegen und Experten. Tobi Nordmann, mein Kollege aus der NTV.de Sportredaktion. Grüß dich.
Hallo Kevin und hallo Ari, aber den führst du jetzt erst ein.
Ganz genau. Zugeschaltet aus Spanien, der Deutsch-Niederländer, eine Bundesliga-Legende Ari van Lent und unser NTV.de WM-Experte, aber auch jetzt nach der WM am Start. Grüß dich, Ari.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Ari, vielleicht direkt an dich die Frage, wie verfolgst du denn das ganze FIFA-Infantino-Thema aktuell mit Belustigung, mit Bewunderung vielleicht, mit Sorge, wie schaust du drauf?
Ja, eigentlich sehr interessant. Man hat gedacht, nach dieser WM, wo einige Sachen vielleicht nicht mehr zu toppen waren, füllt er jetzt eigentlich die ganze fußballlose Zeit. Also die ganze Freundschaftsspiele, die vielleicht in der Bundesliga vielleicht nicht so interessant sind, die füllt er und dadurch wird es wieder interessant.
Tobi, wie geht's dir? Also mit den ganzen Meldungen, die geschachert werden zu diesem Thema. Also das ist ja ein Dauerfeuerwerk quasi, was da aus dem FIFA-Reigen kommt.
Ja, tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, seit der WM durchgehend Frühdienst. Heißt also, wir fangen um 5:30 Uhr an. Ich kriege ja danach nicht so viel mit. Und wenn ich dann morgens die Nachrichtenlage checke, dann wird alles überlagert von Infantino. Ja, wie empfinde ich das? Ich glaube, wie einfach alle Fußballfans, man ist irgendwie ein Stück weit überrascht, dass es immer, wie Ari schon sagt, dass man es immer weiter drehen kann. Aber ehrlicherweise, also ich bewundere das auch, Nonchalance und diese Rücksichtslosigkeit und mit welcher Attitüde er wirklich denkt, dass er den Fußball vor sich hertreiben kann oder für sich gewinnen kann, das ist schon wirklich erstaunlich. Also, dass man das einfach das Gefühl hat, dieser Mensch findet gar kein Ende.
Ja, genau das ist es, ne? Also so diese Ruchlosigkeit, die lässt mich auch erstaunen. Also man denkt sich halt, wo führt das Ganze hin? Im Prinzip ist man auch so ein bisschen dabei, bei all der Fassungslosigkeit, also so geht's mir, quasi so die Tüte Popcorn aufzureißen und das Ganze auch so von der Seitenlinie zu beobachten, gerade wenn man sich anschaut, dass die UEFA ja an ihrem Boykott festhält erstmal. Muss man natürlich auch sehen, wohin führt das Ganze, aber wenn man das mal so weiterspinnt, gerade auch weil ja Infantino die Reihen um ihn herum zu schließen versucht, weil es ja jetzt auch die diversen Unterstützerschreiben gibt, der gesamte afrikanische Fußballverband ja hinter ihm steht. Da steht uns ja noch einiges bevor, also da haben wir ja gerade erstmal angefangen.
Genau, wir hatten gestern, hatten Ari und ich ja schon einmal kurz telefoniert, um uns hier über den Podcast abzusprechen und da haben wir auch schon kurz irgendwie angerissen, man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, da ist so ein Giftschrank, der jetzt geöffnet wird und die ziehen ein neues Medikament nach dem nächsten raus oder ein neues Giftchen nach dem nächsten, um versuchen irgendwie Infantino zu schaden. Also wenn man sich jetzt anguckt, der US-Kongress lädt ihn vor, um irgendwie über das Verhältnis zu Trump auszusagen, wo rechtliche Schritte drohen. Dann hat gestern ja Eckert, der ehemalige Chef der FIFA-Ethikkommission, noch gesagt, man muss mal gucken, wie das Thema Vorverträge aussieht, ob da noch rechtliche Sanktionen Infantino drohen. Dann der Guardian mit der Enthüllung, dass er angeblich in die Super League mit involviert gewesen ist. Also ihm fliegt ja irgendwie alles um die Ohren und dann sind wir wieder bei dem Punkt, andere wären wahrscheinlich längst eingeknickt oder hätten jeglichen Rückhalt verloren und Infantino schafft es wirklich, Teile der Welt hinter sich zu vereinen. Wenn wirklich Afrika geschlossen hinter ihm steht, sind es, glaube ich, 54 Mitgliedsverbände. Ja. Asien ist jetzt, glaube ich, schon 8 oder 10 Stimmen, dann ist er schon wieder bei 60. 106 bräuchte er für die Wiederwahl. Weiß nicht, aus Südamerika ist es relativ still, habe ich den Eindruck. Da weiß man nicht so genau, wie sie sich positionieren. Ozeanien hat sich, glaube ich, auch noch nicht ganz so weit aus dem Fenster gelehnt und ob die in der Karibik, Nord- und Mittelamerika alle so stabil bleiben, wie sie es zunächst angekündigt haben. Da würde ich auch nochmal ein vages Fragezeichen hintersetzen. Und dann bist du schon wieder bei 60, 70 Stimmen, die er jetzt schon wieder, auf die er bauen kann. 106, wie gesagt, braucht er, um sich im nächsten Jahr wieder wählen zu lassen. Und dass er einfach nicht umfällt, es ist wirklich erstaunlich.
Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich bin da auch sehr überrascht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass er durch diese ganze Geschichte, auch was die Weltmeisterschaft anging, wurde viel zwar auch kritisiert, aber auch die Geschichte mit Balogun, mit 48 Mannschaften, mit Tickets. Irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass er voll da drüber steht und einfach das Gefühl hat, naja, im Moment kann ich machen, was ich will. Und ich mache einfach mal weiter und es geht immer voran, da kommt das Nächste, da kommt das Nächste, so wie jetzt. Und jetzt, ich habe einfach das Gefühl, die auch so Präsidenten oder was dann auch immer, die dann das Gefühl haben, dass sie so viel Macht haben, dass sie dann glauben, es geht einfach weiter, weil mir passiert sowieso nichts, dass sie immer mehr fordern, immer mehr machen. Wie gesagt, mit dem Gedanken, mir passiert gar nichts. Und man merkt, irgendwann ist die rote Linie überschritten und jetzt kommt es langsam. Jetzt kommen die Leute raus und sagen, so, es war damals nicht gut, aber jetzt versuchen wir dich irgendwie immer zu packen mit Kleinigkeiten, da Vorladung, wie der Tobi gerade erzählt hat, etc. All diese kleinen Dinge. Und ich glaube, das wird noch eine interessante Geschichte für die kommende Woche.
Und das Thema rote Linien ist ja auch super interessant, ne? Also ich sag mal, weiß nicht, Ari, du mit deiner Vergangenheit als Spieler und Trainer im Fußball hast ja vielleicht nochmal einen anderen Blick als wir jetzt aus der sportjournalistischen Sicht. Aber diese roten Linien, die sind ja für uns normalerweise irgendwie schon 100 Mal überschritten worden, ne? Also wie du schon sagst, also diese absurden Ticketpreise, alles, was du gerade aufgezählt hast, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, wie es, glaube ich, mal irgendwie einer genannt hat jetzt in den vergangenen Tagen. Das ist ja unsäglich, was Infantino dem Fußball in den letzten Jahren eigentlich angetan hat. Und da werden ja schon zig rote Linien überschritten worden nach normalen Maßstäben oder sind auch überschritten worden, wo es keinerlei Konsequenzen gibt. Und deswegen ist dieser WM-Boykott, den wir gerade schon besprochen haben, der angedrohte WM-Boykott oder der angedrohte Boykott aller FIFA-Turniere, das ist ja das ist ja ein sporthistorisches Ereignis. Also das wird, glaube ich, manchmal gar nicht genug wertgeschätzt. Also wie krass das ist, dass die UEFA sagt so, wir sind halt nicht dabei und sich geschlossen dahinter stellt. Und wenn sie es wirklich umsetzen würden, wäre halt das größte Turnier, das wichtigste, das spannendste, das beste Turnier, was der Weltfußball zu bieten hat, einfach komplett entwertet. Und damit hätte Infantino, auch wenn das immer alle gesagt haben, wir haben es auch während der WM geschrieben, Trump und Infantino können die WM nicht zerstören. Doch, sie können die WM zerstören, sie können auch den Fußball zerstören, wenn sie es denn durchsetzen gegen die UEFA. Und da bin ich tatsächlich auf der Seite der UEFA und würde sagen, stabil bleiben, die rote Linie ist überschritten und jetzt bloß nicht einknicken.
Ja, alles andere, glaube ich, wäre auch tatsächlich auch ein Wunder, genauso wie jetzt dann auch ganz viele Mitglieder dann auf einmal ihm unterstützen, wo man auch seinen größten Rivale am Anfang, der Graefstroom, schon gesagt hat, ich mache nicht das, was du sagst, finde ich nicht in Ordnung und jetzt machen sie gemeinsam ein Foto. Man hat einfach ein bisschen Angst, sag ich mal so, wenn die UEFA jetzt zurückziehen würde und das, dann denkst du, nee, das kann ja nicht wahr sein. Was muss dann im Hintergrund losgetreten worden sein, dass man dann auf einmal noch als große UEFA, der ja eigentlich der mächtigste ist, dann nochmal zurückzieht. Also es wäre schon schön, dass sie ihm dadurch doch, was wir alle nicht hoffen, ja, dass er dadurch trotzdem einen Tritt im Arsch kriegt, weil da muss er ja gehen. Und das ist, glaube ich, der größte Wunsch von allen eigentlich im Moment. Vielleicht bis auf Afrika.
Ja, ich habe mir jetzt auch gerade mal angeschaut, noch kurz bevor wir uns zusammengeschaltet haben. Der nächste Wettbewerb, wo die UEFA an einem FIFA-Wettbewerb mit Nationen teilnimmt, ist schon im September in Polen die U20-WM der Frauen. Da sind sechs Teams aus Europa dabei, neben Polen, also als Gastgeber, auch Frankreich, Italien, England, Portugal, Spanien. Im Prinzip ist das ja schon die erste Probe aufs Exempel. Also da muss die UEFA dann hart bleiben, weil ich glaube, diese nächsten 6, 7 Monate bis zum nächsten regulären FIFA-Kongress, der ja auch in Rabat in Marokko stattfindet im März, die werden entscheidend sein. Also da müssen sie stabil bleiben und idealerweise aus Sicht der UEFA in diesem Zeitraum auch einen Gegenkandidaten aufbauen, weil ansonsten gibt es überhaupt keine Chance.
Ja, aber sind wir mal ehrlich, ne? Also, was hast du gesagt? U20 WM der Frauen.
Ja.
Da hat die UEFA natürlich eine, sagen wir mal, sehr niedrige Einstiegshürde für ihren Boykott gewählt. Ja, das Turnier findet unter dem Radar statt. Da gibt es nicht viel Geld zu verdienen, nicht viel Renommee. Also klar, es ist ein WM-Turnier, ne? Das zu boykottieren ist sicherlich ein großer Schritt. Aber es ist jetzt keines der Turniere, wo man jetzt sagen würde, so, alter Bär, da ziehen sie es wirklich durch, sondern das ist wirklich eine niedrige Einstiegshürde. Aber wie du sagst, sie müssen es halt machen, sie müssen es jetzt durchziehen, sie können nicht einknicken, sie können jetzt nicht sagen, nee, ach komm, machen wir nicht, so war das jetzt irgendwie alles nicht gemeint. Es ist auf jeden Fall der erste, wie sagt man so schön, Lackmustest für tatsächlich die Ernsthaftigkeit des ganzen Unterfangs. Und ja, das Problem mit dem Gegenkandidaten oder das Thema mit dem Gegenkandidaten ist sicherlich das zweite große, was super spannend ist. Da musst du halt jetzt tatsächlich ja jemanden finden, A, der halt diese Linie der UEFA durchdrücken kann. Also es wird ja wahrscheinlich dann auf einen Kandidaten aus Europa hinauslaufen, wobei, glaube ich, noch der von der Chef des CONCACAFs oder einer
Ja.
der Vizechefs, ich weiß nicht ganz genau, der hat ja wohl international auch ein gutes Renommee innerhalb der FIFA, auch wenn wir den hierzulande kaum kennen oder bislang gar nicht wahrgenommen haben, außer jetzt in diesem Kontext. Also ich kenne ihn nicht, kann nichts über den sagen. Aber am Ende wird es wahrscheinlich auf einen starken Mann aus Europa oder auf eine starke Frau hinauslaufen. Also ich finde den Vorschlag mit der Klaveness, den Sepp Blatter eingebracht hat, super spannend. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass der Fußball noch nicht bereit ist, der Weltfußball noch nicht bereit ist, eine Frau an der Spitze zu haben, wenn es nur um die UEFA geht. Könnte ich mir das vorstellen, wenn es um den Weltfußball geht, glaube ich nicht, dass eine Frau mehrheitsfähig sein könnte, auch wenn ich es mir wünschen würde. Aber ja, du brauchst einen Kandidaten, der diese Linie vertritt, diese Linie hart vertritt, der all das, was die UEFA gesagt hat, dass die Glaubwürdigkeit und Integrität des Spiels wiederhergestellt werden müssen, das musst du alles haben. Und du brauchst einen Kandidaten, der Teilen der Welt, die hinter Infantino stehen, die Angst nimmt, dass die Geldzuflüsse weniger werden.
Ja, das glaube ich ähnlich auch. Ich glaube, dass das ja ähnlich auf das Problem gewesen ist die letzten Jahre, dass es einfach jemand zu finden ist, der dann da schon am Anfang gleich gesagt hat, also, da bin ich nicht mit einverstanden, was du, wie es da abläuft. Ich glaube, das war das Problem der letzten Jahre, weil es dann vielleicht im Hintergrund einfach immer totgeschwiegen wurde oder derjenige, der kandidieren wollte, hatte selbst auch noch Dreck am Stecken, wo man sagt, okay, dann lass ihn mal in Ruhe, dann haben wir nächste Skandal schon wieder. Und da gab es ja auch schon bei Beispiele und ist auch viel Geld immer geflossen und man sehnt sich einfach danach, dass mal jemand da ein gewisse ja sich dahinstellt und einfach das Gefühl vermittelt, oh, die kann man ja eigentlich vertrauen und das ist ja bei Infantino glaube ich von Anfang an nicht gewesen, aber da war man froh, dass der Blätter abgelöst wurde, haben dann auch endlich mal ein anderes Gesicht und man vielleicht sogar mal mit Glatze, macht ja sympathisch meistens Glatzen und aber leider war es da nicht der Fall. Und ja, ich glaube, das ist das Problem ein bisschen gewesen, so die letzten Jahre, dass man so ein Gefühl hatte, dass jemand schon früh aufgemuckt hat, um zu sagen, nein, ich übernehme das, auf mich kann jeder sich verlassen. Und wie gesagt, da ist jetzt im Moment, glaube ich, da so ein bisschen das Gefühl, dass das leicht losgetreten wird. Jetzt kommen bestimmt in nächster Zeit viele Kandidaten und eine wird sich sicherlich finden, denke ich mal, weil das muss jetzt weitergehen. Also wenn das jetzt alles totgeschwiegen wird, was jetzt im Umlauf ist, dann verliert auch der Fußball da noch eine gewisse Glaubwürdigkeit.
Aus meiner Sicht ist es aber auch wirklich für die UEFA ein Segen, dass sie jetzt, du hast es eben richtig angesprochen, Tobi, dass sie jetzt eine leichte Probe dann jetzt folgt mit der U20 WM der Frauen. Es stehen jetzt keine großen Turniere an bis zum nächsten FIFA-Kongress. Das ist ja für die UEFA dann leichtes zu sagen, ja, hier ziehen wir wirklich mal durch. Wenn sie das allerdings auch nicht machen sollten, ja, dann ist ja das Ganze eigentlich eh schon gestorben, das ganze Revolte-Vorhaben. Zweiter Punkt, da würde ich das auch nochmal in die Runde geben. Ich glaube, den größten Fehler, den die UEFA machen kann, ist, jetzt mit Pauken und Trompeten unbedingt einen UEFA-Typen durchzusetzen als Gegenkandidaten, weil ich glaube, dann wird es noch schwieriger, die kleineren Verbände unter die eigene Position zu vereinen.
Ja, vielleicht ein interessanter Punkt oder sicher ein interessanter Punkt. Du brauchst aber einen, der natürlich irgendwie, wie Ari auch gerade schon gesagt hat, irgendwie diese Macht hat und der mächtigste Kontinentalverband, zumindest gemessen an der Strahlkraft der einzelnen Nationalmannschaften, die dann ja bei so einer Weltmeisterschaft auch teilnehmen würden, ist nun mal die UEFA. Vielleicht noch Südamerika mit Argentinien und Brasilien, aber am Ende des Tages mit Frankreich, England und so weiter hat die UEFA halt die ganz großen Pfunde, die bei so einer Weltmeisterschaft natürlich fehlen würden. Deswegen glaube ich schon, dass es eigentlich ein Mann aus der oder eine Frau aus der UEFA sein muss. Wie gesagt, das Thema Frau haben wir gerade besprochen oder habe ich zumindest kurz meine Punkte dargelegt. Ich glaube, dass Čeferin wahrscheinlich der aussichtsreichste Kandidat wäre, weil er es halt geschafft hat, die UEFA innerhalb von, weiß nicht, 48 Stunden komplett hinter sich zu vereinen. Ja. Es gab ja Tschechien, die kurz ausgeschert waren, vorab gesagt haben, dass sie den Vorschlag von Infantino sich zumindest mal anhören wollen oder wohlwollend prüfen wollen, wie sie es ausgedrückt haben. Dann kam doch ziemlich überraschend sehr schnell das Bekenntnis, wir boykottieren und zwar alle. Dann haben die Asiaten sich angeschlossen oder zumindest große Teile der, das, ne Quatsch, nicht die Asiaten. Ich glaube, als erstes war Nord- und Mittelamerika.
Nord- und Mittelamerika, genau. CONCACAF hat ja als einziger Verband neben der UEFA auch so eine geschlossene Reaktion kontra Infantino gegeben. Und mittlerweile gibt es dann halt diese, ich glaube, es sind 8 Staaten aus Asien, die eben pro Infantino sind, plus jetzt ja auch ganz kurz vor der Aufnahme Argentinien, gerade angesprochen. Die haben ja jetzt auch als über den Fußballverband, über die AFA ein Unterstützungsschreiben pro Infantino gegeben. Mexiko auch. Also es gibt ja auch da schon die ersten, die ausscheren aus CONMEBOL und CONCACAF.
Argentinien ist natürlich lustig, wenn man sich überlegt, dass 6 Wochen Verschwörungstheorien über den Einfluss von Argentinien und Infantino. Ja, aber gut, das ist ja dann irgendwie auch nicht überraschend, wenn man sich das Ganze nochmal vergegenwärtigt, wie dieses Verhältnis offenbar ja zu sein scheint, ohne jetzt zu tief in diese Verschwörungstheorien einzusteigen. Aber ja, interessant, dass natürlich eine Mannschaft, die den internationalen Fußball in den letzten Jahren auch massiv mitgeprägt hat, dann sich auf die Seite von Infantino schlägt. Bei anderen Ländern aus dem asiatischen Raum, die du gerade angesprochen hast, da verwundert es ja nicht. Das sind halt kleine und Kleinststaaten, die natürlich teilweise wie Bhutan oder Sri Lanka sicherlich auch auf finanzielle Zuwendung angewiesen sind. Katar ist ja nun mal auch ein enger Verbündeter seit Jahren von Infantino. Denen geht es jetzt wahrscheinlich weniger ums Geld als einfach nur eine Gefälligkeitsleistung für all das, was er denen an Gefälligkeitsleistungen zugeschustert hat oder zumindest was er von denen ferngehalten hat. Ja, ist wahnsinnig spannend. Die Frage, wer kann ein Gegenkandidat sein? Vor allen Dingen, wenn es jetzt dann doch überraschend viele Unterstützer gibt. Ne? Wenn wir jetzt Argentinien und Mexiko noch dazu zählen, dann wirst du wahrscheinlich bald tatsächlich die 70 überschreiten und weiß nicht, aber 36 Staaten wird er wahrscheinlich dann doch noch irgendwo finden. Also schon wieder eine erstaunliche Wende dieser ganzen Geschichte.
Ja, das Traurige ist eigentlich an die Geschichte ist einfach nur, dass es dann tatsächlich, wenn der UEFA dann zum Wort steht, dass es dann in den nächsten Turnier oder ist es schon bald, auch wenn es im Frauenfußball ist, dann etwas passiert, was wir alle, ich sag mal, eigentlich am Ende nicht hoffen, dann ist, glaube ich, der ganze Fußball gespalten. Und der ist dann so gespalten dadurch, dass es eine einzelne Person gibt, die mit viel Lobbyarbeit überall versucht, sich über die Welt irgendwo Stimme zu holen und keine, der so unbeliebt ist und trotzdem versucht er dann die durch Gelder etc. Und ich finde, dann ist dieses Turnier hat immer einen bitteren Beigeschmack. Also irgendjemand muss ja zugeben. Und klar, wenn es dann über die Stimme geht, wenn er dann einen großen Anteil hat, aber dann weiß jeder, dieser Teil an Stimme ist zusammengekommen, weil etwas da passiert ist im Hintergrund, was nicht korrekt abgelaufen ist. Dann da ist etwas, was nicht stimmt. Und das gibt dem Fußball einen richtigen bitteren Beigeschmack. Das ist schade.
Ich glaube, es ist halt irgendwie auch super spannend dann zu sehen, wenn Infantino nächstes Jahr trotz allem wiedergewählt wird, wie es dann 2030 aussieht. Ne? Eigentlich musst du als UEFA, eigentlich kannst du nicht zurückziehen, wenn du das Thema Glaubwürdigkeit wirklich vertreten möchtest, außer Schifferin nimmt dann den Hut und sagt so, also beziehungsweise er hört ja eh auf als UEFA-Präsident und es wird eine ganz neue Linie, aber im Prinzip würdest du deine eigene Moral ja verraten, wenn du 2030 unter der Ägide von Infantino mit allen großen Nationen aus Europa an den Start gehen würdest. Und das hat natürlich nochmal eine ganz besondere Note, weil mit Spanien und Portugal ja zwei der Top-Nationen aus der UEFA irgendwie Gastgeber sind. Das wird super spannend, aber ehrlicherweise, also wenn Infantino gewählt wird und du zu deinem Wort stehst, ja, und es wird ja sicherlich auch in den Nationalverbänden Funktionäre geben, die 2030 noch im Amt sind, dann kannst du nicht zurücktreten, ohne den Fußball zu verraten. Von deinem Wort zurücktreten, von deiner Boykottandrehung zurücktreten.
Da bin ich komplett bei dir, aber trotzdem sehe ich es noch nicht. Also ich sehe immer noch so viele Hürden und Fallstricke und wir alle kennen den Fußball und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der dann schon wieder ins Wanken gerät, dann erhöht sich der Druck auf Schäferin und alle wollen ja auch irgendwie partizipieren, dann wird vielleicht nochmal das große Angebot gemacht von Seiten der FIFA, um auch da die größeren Verbände und die sitzen nun mal zuhauf in Europa an Bord zu holen. Also das ist so ein bisschen in meine Sorge, dass es eben nicht gelingt. Deshalb sage ich, es ist gut erstmal, dass die ganz großen Proben aufs Exempel erstmal nicht kommen. Die größte wäre dann nach dem FIFA-Kongress nächstes Jahr die Frauenfußball-WM in Brasilien. Das wäre dann so der erste große Schritt, wo man standhaft bleiben muss. Und ich glaube, wenn man dann als UEFA seine Position behält, seinen Boykott beibehält, dann wird Infantino irgendwann nicht mehr zu halten sein. Also das kann ich mir halt nicht vorstellen. Aber man muss es erstmal so weit bringen.
Ich würde dir in einem Punkt widersprechen. Also ich finde es nicht schade. Also ich fände es eigentlich total gut, wenn jetzt ein Riesenturnier anstehen würde, wo diese Boykottumdrehung tatsächlich wirklich richtig mit Gewicht auf die Waage treten würde. Ja, also nicht nur eine U20-WM, sondern wenn es wirklich ein großes Turnier gäbe, wo man sagen würde, nee, wir sind alle nicht dabei. Weil ich glaube, das wird den Fußball wirklich komplett in die Spaltung, vielleicht auch nah dran an die Explosion treiben. Und da wäre so viel Druck auf Infantino auf einmal, dass es, glaube ich, wirklich vorbei wäre. Und das so lange vorbeizuschieben, wie du sagst, so viele Unwägbarkeiten, mögliche Angebote, was da alles passieren kann. Vielleicht kann man sich auch 2030 gar nicht mehr daran erinnern, dass es diese Geschichte um Infantino gab. Ja, also der Fußball vergisst ja auch relativ schnell, das darf man ja auch nicht mal außer Acht lassen. Also von daher, ich fände es eigentlich cool, wenn jetzt ein Riesending anstehen würde, wo man sagen würde, okay, alles klar, wir haben jetzt gesagt, wir boykottieren und dann ziehen wir es durch, weil dann wäre, glaube ich, das Ende von Infantino wirklich besiegelt. Und so bin ich bei dir. Keine Ahnung, wie es dann weitergeht.
Ja, nicht, dass wir alle nachher Infantino, ja, wir müssen doch den Weltmeister ja geben, die ganze Zuschauer, die ganze Spieler. So könnte das natürlich ausgelegt werden. Also wir müssen uns irgendwie einigen. Aber dabei bin ich bei Tobi, da muss man das auch machen. Es ist ein sehr, ich finde, eine dreiste Drohung. Also auch wenn Drohung ist, was, um zu sagen, ein Boykott von den WMs. Und aber ich bin am Ende auch ein bisschen dafür, dass man das macht. Und ich bin auch dafür, sage ich mal so, solche Leute wie Infantino, die das Gefühl haben, alles in der Hand zu geben, weil er hat viele Entscheidungen getroffen, hinter dem Rücken von ganz viele, ja, ich sag mal, Bekannte, Freunde, Verbände etc. Und ich finde, solche Menschen, die alleinige Macht haben wollen, die darf man nicht an so einen, ja, die dürfen nicht so viel Macht haben, dass sie gewisse Dinge entscheiden können, dass alles kaputt geht. Und die Gefahr besteht, oder das sieht man jetzt schon, und da muss man schnell dagegen stimmen, weil sonst ist der Fußball, wie gesagt, verliert da die ganze Wertigkeit, wie er jetzt hat, und nur durch Einzelpersonen. Und das ist leider immer dann so, zu viel Macht im Spiel und sicherlich zu viel Geld. Und deswegen muss er schon deswegen alleine weg.
Wenn wir schon bei diesem Zukunftsausblick sind, ich hatte ja auch eben schon mal so ein bisschen reingegeben, ich glaube eigentlich nicht, dass es so klug ist, jetzt hier den machtvollen UEFA-Mann dann als Gegenkandidaten aufzubauen. Liegt aus meiner Sicht auch daran, dass wir natürlich immer mit so einer sehr eurozentrischen Perspektive auf den Weltfußball blicken, und die UEFA bringt dann eben nur diese 55 Stimmen mit. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn man wirklich in so eine Kampfabstimmung gehen sollte im März, dass es dann realistisch ist, sich durchzusetzen, wenn man jetzt erstmal nur diese 6 Monate Zeit hat, da irgendwie ein besseres Zukunftsbild zu malen. Und das soll dann auf den starken Mann der UEFA aufbauen, die jetzt auch nicht nur irgendwie, ich sag mal, für die Kleinen zuständig ist, ne, und war. Gerade wenn man sich die Geldverteilung in der UEFA Champions League anschaut, das ist jetzt Vereinsfußball, ne, aber das ist das Werk der UEFA, und da werden die Reichen auch immer reicher und die Kleineren können da eigentlich nicht mehr mitmischen. Und das hat ja dann eben auch Folgen für die nationalen Ligen, die Geldverteilung in den UEFA-Vereinswettbewerben. Und deswegen sehe ich da einfach nicht so das Zukunftsbild, hinter dem sich dann auch die Turks und Caicos-Inseln, Bermuda etc. pp., Samoa und Guam und wie sie alle heißen, die kleineren Verbände, vereinen sollten. Das ist so ein bisschen meine Sicht der Dinge. Deswegen, das sehe ich noch nicht so richtig als wahrscheinlich an. Und dann ist vielleicht auch so eine Kandidatur ein bisschen zum Scheitern verurteilt, und man verheizt das Ganze auch. Vielleicht setzt man dann auch eher darauf, ja, dann zeigt Infantino halt sein wahres Gesicht, setzt sich da irgendwie durch gegen die UEFA-Verbände und vielleicht noch ein paar andere, die sich dann dahinter stellen. Jordanien ist ja zum Beispiel auch gerade so ein Verband, der da extrem gegen die FIFA wettert, wo man es jetzt nicht so unbedingt gedacht hätte. Aber dann setzt man vielleicht auch besser darauf, dass man dann eben verliert und Infantino sich durchsetzt, aber dann eben auch nicht mehr lange darüber hinaus Präsident bleibt. War ja bei Blatters letzter Wiederwahl auch so. Der ist 4 Tage danach, glaube ich, schon gescheitert und zurückgetreten.
Dann ist Curaçao nachher doch nicht so sympathisch, wenn sie dann stimmen pro. Ja, und wie gesagt, Argentinien pro freut sich, weil dann werden sie endlich Weltmeister. Dann ist es ja sieglich. Die Gefahr besteht natürlich, weil jeder die gleiche Stimme hat. Nur natürlich auch in der Champions League spielen unheimlich viele Spieler, die weit außerhalb Europa kommen. Und das wäre auch schade, sag ich mal so, wenn die dann auch merken, dass das eigentlich alles zusammengehören müsste, sage ich mal so. Ich weiß, dass die UEFA unheimlich viel Geld hat, aber leider ist es ja auch die stärkste, ja, sind auch die stärksten Vereine da. Und wie gesagt, diese stärksten Vereine werden auch mit Afrikaner etc. alle gefüllt. Von da aus glaube ich, dass sie schon ein Riesenmachtwort sprechen können am Ende. Und das auch dann, wie gesagt, ich wollte dann wieder drauf zurück, auf, sag ich mal, Infantino, dass es dann dass er dann doch schnell wegkommt, als wir alle glauben. Und wir alle Respekt vor Curaçao. Ich weiß, dass sie eine Stimme haben, aber am Ende ist es ja auch froh, sind wir froh, wenn solche Länder dann zwar dabei sind, aber Ja, es geht um den Fußball am Ende und nicht um die Qualität, aber es geht um die Qualität des Fußballs und nicht dann eigentlich um die Quantität. Und das wäre dann am Ende auch schade, wenn wir nachher nur noch im Endspiel Curaçao gegen Guinea kriegen. Das wäre auch traurig.
Es ist schon irgendwie echt zum Verzweifeln, ne? Also dann guckt man auf diesen Sport und dann sieht man diesen Infantino, den man eigentlich weghaben möchte, und dann hört man doch irgendwie, dass die einer nach dem anderen irgendwie einknickt oder seinen Widerstand gegen die Pläne irgendwie aufgibt, und dass dieses ganze Vorhaben, dieser Alleingang, ja, diese Bereicherung, das ist ja auch alles in so einem skurrilen Dunstfeld, ne? Dass Donald Trump sagt, er wusste von den ganzen Plänen nichts, obwohl da einer aus seinem zumindest erweiterten Familienumfeld schon extrem eingebunden war in diese Investorenpläne. Das kann man sich ja alles gar nicht vorstellen. Also man kann sich ja nicht vorstellen, dass das alles irgendwie in einem Hinterzimmer zwischen zwei Leuten stattgefunden hat, ein Gespräch, ja, wie er sagt, das ist ja nur eine Idee, ein Vorschlag. Ich weiß nicht, ich glaube, die Süddeutsche hat letztens nochmal aufgelistet, wer jetzt alles in in den Fokus rückt, irgendwelche Beraterfirmen, die Investitionsfirma oder dieser Investorenkonsortium, das Investorenkonsortium. Das ist ja schon, also dass sowas alles ungesühnt bleibt, ja, das wird in einer anderen Welt so nicht passieren, und das lässt einen schon irgendwie ein Stück weit verzweifeln, und ja, mich macht es dann irgendwie auch, ja, fassungslos. Ich glaube, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, Kevin, ne? Das Wort fassungslos, und ich glaube, das ist das, was irgendwie auch ganz viele Leute umtreibt, wenn sie an Infantino denken, dass er jetzt wieder aufsteht, wieder diesen Strahlemann gibt, das Foto da, was ist Afrika, Cup of Nations, glaube ich, gerade, ne, für U20.
Genau, bei den Frauen, glaube ich, er hat dann das Spiel Sambia gegen Malawi oder so geschaut mit dem Grafström. Den hattest du, Ari, ja auch schon vor ein paar Minuten angesprochen. Der UEFA, der FIFA-Generalsekretär, der ja dann da auch irgendwie erst so ein bisschen als Gegenkandidat vielleicht durch die Medien geisterte, aber das Bild spricht er dann auch mehr als 1.000 Worte.
Ja,
Ja, und dann hast du diese geleakte Mail, sorry Ari, diese geleakte
ja.
Mail, ja, wo er auch zumindest Auslegungssache von Infantino abrückt. Jetzt ist er wieder an seiner Seite, Daumen hoch. Ari hat es ja gerade auch schon angesprochen, man möchte ja auch gar nicht wissen, was dann in solchen Sitzungen da besprochen wird, ob dann irgendwie die Leichen im Keller auf den Tisch gelegt werden und der eine sagt, guck mal, ich habe die drei Leichen von dir im Keller gefunden und du meine drei, und lass uns doch lieber mal beide in den Daumen heben, damit da nicht weiter drüber gesprochen wird und so. Also es ist schon echt seltsam, was da alles bei diesen Treffen passiert und wie schnell dann die Reihen wieder geschlossen werden, und trotz abtrünniger Top-Funktionäre, ne, es ist ja, sind ja drei, vier Leute sind ja abgesprungen, jetzt zuletzt auch Arsène Wenger, der auf Distanz gegangen ist und so. Und trotzdem ist der da, sitzt der weiterhin offensichtlich fest im Sattel.
Ja, das ist ja immer, das finde ich ja die Frage. Ich gebe dir ja recht, dann sitzen da alle, machen so einen Daumen hoch auf dem Foto, was total lächerlich ist. Es fühlt sich an wie ein Friedenspreis, alles so, etc., so ähnlich in der Art. Aber ich glaube, was haben denn diese Leute dann zu entscheiden, die da alle sitzen? Ja, sind einfach nur seine Leute, sage ich mal so, die natürlich sagt, komm, wir müssen alle zusammenhalten. Lege ein gutes Wort für euch ein, weil ich denke mal, es sind seine Leute. Also die müssen eigentlich alle nach seinem Mund reden, und die dann eigentlich nicht nach seinem Mund reden, die waren sicherlich nicht da. Und bis auf den Grillstrom oder wie der heißt, ja, am Ende ist es so, diese Leute haben, glaube ich, wenig zu entscheiden. Nur, dass sie Angst haben, vielleicht um ihren Job, ja, den sie sehr bequem haben jetzt, wenn sie auf Infantinos Seite stehen, weil alles andere, wofür war denn diese Sache? Einfach nur, um da draußen rauszugeben, dass ausgerechnet dieser Generalsekretär super mit alles ihm unterstützt, etc., dass sie sich beide unterstützen. Und aber am Ende ist es doch einfach, ist es nur lächerlich eigentlich. Die ganze Welt schreibt darüber, weil jetzt ist alles wieder in Ordnung. Also machen wir einfach so weiter. Es ist einfach eine riesen lächerliche Aktion gewesen am Ende. Und vor allem dieses Foto und bei dieses Topspiel dann auch noch.
Bei dem Grafström musste ich auch so ein bisschen an Infantino selbst denken, ne? Weil Infantino damals, als er 2016 Nachfolger wurde, hatte man ja gedacht, ja, hier, das ist jetzt so der Übergangsmann. Er war ja auch ein vergleichsweise unbeschriebenes Blatt, war ja UEFA-Generalsekretär, Grafström FIFA-Generalsekretär, aber im Prinzip war ja Infantino dann zur Stelle, weil ja auch Platini wegen der ganzen Korruptionsvorwürfe dann nicht mehr konnte. Der hatte sich ja über Jahre hinaus so ein bisschen in Stellung gebracht gegen Blatter. Und bei Grafström, wie gesagt, war ja dann durch diesen lancierten Brief dann auch mal in den Medien jetzt vor ein paar Tagen. Das könnte vielleicht einer sein, der selbst Ambitionen hegt, aber also da hat er jetzt natürlich erstmal einen Riegel vorgeschoben. Vielleicht sieht er aber auch einfach noch nicht die Zeit gekommen. Vielleicht ist es jetzt noch eben opportunistisch betrachtet besser für den Schweden, da einfach jetzt den Daumen hoch in die Kamera zu halten und ganz eng an Seiten von Gianni Infantino zu bleiben, Tobi.
Ja, ist auf jeden Fall eine interessante These. Also gerade wenn wir das Szenario nochmal weiterspielen, was du gerade gesagt hast, 2027 im März wird er gewählt, dann kommt die Frauen-WM, dann gibt es den großen Boykott, danach ist Infantino nicht zu halten, dann brauchst du vielleicht auch einen, der es erstmal kommissarisch macht, dann ist vielleicht als Generalsekretär bist du, glaube ich, wahrscheinlich der zweitstärkste Mann in der FIFA. Da rutscht du dann vielleicht direkt hoch und wenn er sich dann clever verhält und offensichtlich verhält er sich ja clever, wenn er erst eine Mail rausgibt und sagt so, alles doof und danach sagt er irgendwie, ja, ich bin doch zufrieden mit der hervorragenden Arbeit des FIFA-Präsidenten. Auf jeden Fall eine interessante Theorie zu sagen, ich halte mich da jetzt mal zurück und erstmal wieder auf der guten Seite der Macht oder auf der schlechten Seite, je nachdem, welche Perspektiven wir vertreten, und drücke dann vielleicht rein, wenn die UEFA es doch ernst meint und Gianni nicht mehr zu halten ist nach einem Boykott dann doch eines großen Turnieres. Das müsste man ja dann so sagen.
Harry, Tobi, ich würde sagen, wir sind dann erstmal jetzt gut mit dem aktuellen Sachstand umgegangen und werden weiter natürlich mit Argusaugen draufschauen, was da so passiert. Also das ist, glaube ich, jetzt zum gegebenen Zeitpunkt alles, was man sagen kann.
Ja, ich empfehle auf jeden Fall jeden Tag einen Blick in die Instagram-Stories von Gianni Infantino. Da wird man aufgeklärt, wer alles an seiner Seite steht. Heute Morgen wurde es Felipe Melo, der dem Präsidenten alles Gute wünscht, gestern ja Bhutan mit Liebesgrüßen und ist auf jeden Fall immer eine große Freude zu sehen, wer sich auf die Seite des geliebten Schweizers legt.
Wir werden nicht zu sehen sein, denke ich. Wir werden nicht zu sehen sein. Höchstens einen Daumen runter.
Ja, wenn du da mit deinem Instagram-Account zu sehen bist, dann bist du auf jeden Fall kein Gast mehr in diesem Podcast.
Und ansonsten bauen wir ja den Schattenkandidaten mit Glatze gerade schon auf. Ari van Lent.
Ja, alles möglich. Ja.
Der Kompromisskandidat.
Bleibt so, wie es ist. Wir sitzen in diese Runde in Witzel, liebes, klein und gemütlich und das freut mich sehr.
Also dann. Danke euch und danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich denke, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, in dem wir über die Personalie Gianni Infantino, über den Fußball-Weltverband gesprochen haben hier im Podcast. Danke euch und bis dann.
Bis zum 18. März 2027 hören wir uns wieder.
So ist es.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Bis ciao.